Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Es ist mehr als ein Sieg, es ist ein Triumph. Alexis Tsipras und sein Linksbündnis Syriza haben die Parlamentswahl in Griechenland haushoch gewonnen. Vielleicht sogar mit absoluter Mehrheit. Guten Abend. Mit Krawatte sieht man Alexis Tsipras nie. Die wolle er sich erst dann umbinden, wenn der Schuldenschnitt für Griechenland unter Dach und Fach sei, so Tsipras. Auf dem Weg zum Schlipsträger ist der 40-Jährige heute mit seinem Wahltriumph ein Stück weitergekommen. Denn einen Schuldenschnitt für das hochverschuldete Land in den Verhandlungen mit den europäischen Partnern zu erreichen, das war sein Hauptwahlversprechen. Deshalb und weil er angekündigt hat, die rigorose Sparpolitik des Landes zu beenden, schauen viele in Europa auf Tsipras wie das Kaninchen auf die Schlange. Nach der aktuellsten Hochrechnung kommen Tsipras und sein Linksbündnis Syriza auf 36,5% der Stimmen. Die konservative Nea Demokratia von Regierungschef Samaras ist abgewählt und erreicht 27,7%. Um den dritten Platz streiten die proeuropäische Partei der Mitte, Topotami, zu Deutsch der Fluss, und die rechtsradikale Partei Chrissi Avyi, Goldene Morgenröte, mit jeweils um die 6%. Stefanie Staus über die neue Partei der griechischen Hoffnung.
Als Favorit ist er ins Rennen gegangen. Als klarer Sieger lässt er sich von seinen Anhängern feiern. Alexis Tsipras. Auf dem Weg in die Parteizentrale der Syriza. Überraschend für viele der deutliche Abstand zum Konkurrenten Nea Demokratia. Nun geht es darum, schafft die Partei um Alexis Tsipras die absolute Mehrheit, ja oder nein? Ich hoffe, dass wir eine Alleinregierung bilden können, damit wir das Programm so umsetzen, wie das Volk es gewählt hat. Das ist ein sehr großer Wandel. Ein 40 Jahre altes politisches System ist gekippt. Es zeigt den klaren Wunsch, dass das griechische Volk einen Politikwechsel will. Resignation dagegen im Lager der Nea Demokratia. Schockierte, nachdenkliche Gesichter, auch wenn viele mit der Niederlage gerechnet hatten. Das Volk hat entschieden. Ich hoffe, es wird es nicht bereuen müssen. Ich glaube, es wird ein schlechtes Intermezzo und es wäre besser, wenn die Syriza die absolute Mehrheit schafft, damit sie kein Alibi hat. Von einem historischen Tag hatte Alexis Tsipras schon am Morgen auf dem Weg ins Wahllokal gesprochen. Anders als der bisherige Regierungschef Antonis Samaras will er die Sparauflagen der EU neu verhandeln, einen erneuten Schuldenschnitt für Griechenland erreichen. Heute entscheiden wir darüber, ob die zerstörerische Sparpolitik weitergeht oder ob unser Volk in einem harten Verhandlungsprozess ein Leben in Würde beansprucht und gleichberechtigt am europäischen Geschehen teilnimmt. Mit einem proeuropäischen Kurs war die Newcomer-Partei Topotami mit Stavros Theodorakis angetreten. Sie steht für die politische Mitte. Noch ist unklar, ob sie oder die rechtsradikale Goldene Morgenröte drittstärkste Kraft wird.
Zu Peter Dahlheimer in Athen. Ja, es ist ein Triumph für Alexis Tsipras. Wird jetzt ab morgen alles anders in Griechenland?
Zuerst einmal hat sich die Stimmung hier im Lande geändert. Das Land hat den Ballast der alten Nomenklatura abgeworfen, die das Land in diesen Abgrund geführt hat, und hat sich für einen Neuanfang entschieden. Glaubt man den Wahlkampfparolen und dem Parteinamen, für einen radikalen Neuanfang. Allerdings ist die Frage, wie radikal dieser Neuanfang tatsächlich ausfällt. Alexis Tsipras will ja einen Schuldenschnitt und Sozialleistungen anheben. Dafür wurde er gewählt, aber dafür muss er auch verhandeln mit den internationalen Geldgebern. Und da wird seine radikale Wahlkampfrhetorik nicht besonders hilfreich sein. Er wird rhetorisch abrüsten müssen. Und er wird zugleich aufpassen müssen, den radikalen Flügel seiner Partei unter Kontrolle zu halten. Jene Kräfte, die am liebsten noch heute Nacht die Vereinbarungen zur Spar- und Reformpolitik mit den internationalen Geldgebern zu zerreißen. In diesem Zusammenhang wird ganz besonders interessant sein, wie die Kabinettsliste aussieht. Das heißt, welche Leute er auf welche wichtigen Sessel setzen wird, die Scharfmacher oder eher die Gemäßigten. Auf alle Fälle wird sich Tsipras sehr, sehr schwer tun, alle die in ihn gesetzten Erwartungen zu erfüllen.
Ja, danke schön, Peter Dahlheimer aus Athen. Ja, dass in Griechenland viel schiefläuft, wird wohl keiner bestreiten. Aber in der Frage, wer daran Schuld hat, gehen die Meinungen ziemlich weit auseinander. Für viele Griechen sind die deutschen Politiker verantwortlich für ihre Misere. Sparen, 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 sie können es nicht mehr hören. Vor allem die Kanzlerin empfinden sie als strenge Oberlehrerin. Wahlsieger Tsipras warb damit, sich diese vermeintliche Bevormundung nicht länger bieten zu lassen. Die meisten deutschen Politiker stehen hinter Merkels Sparpolitik. Andere aber freuten sich auch über den Wahlausgang. Jochen Grebert.
Hier feiern sie auch. In Berlin freut sich die Linkspartei, die Deutsche wohlgemerkt, über den Erdrutschsieg Syrizas.
Die Griechen haben zwei korrupte Altparteien abgewählt, die ihnen den ganzen Schlamassel eingebrockt haben und haben eine neue Kraft gewählt und Hoffnung auf eine sozial gerechtere Politik.
Genau umgekehrt bewertet er das Athener Ergebnis. Bundesbankchef Weidmann warnt die griechischen Wahlsieger davor, den bisherigen Spar- und Reformkurs zu verlassen.
Klar ist, dass Griechenland auch weiterhin auf die Unterstützung durch ein Hilfsprogramm angewiesen sein wird. Und das heißt natürlich auch, dass es ein solches Programm nur geben kann, wenn die Verabredungen auch eingehalten werden.
Während der Wahlerfolg der radikalen Linken auch in der Union auf wenig Gegenliebe stößt, hat man in der SPD eine offenere Haltung gegenüber Syriza.
Ich halte das für falsch, griechische Wahlergebnisse aus deutscher oder anderer Perspektive von oben herab zu kommentieren. Ich glaube im Übrigen, dass Europa, die Europäische Union mit jeder griechischen Regierung wird zusammenzuarbeiten haben.
So richtig feierte aber nur die Linkspartei. Ihre Wahlparty jedenfalls blieb heute die einzige im politischen Berlin.
Und von Berlin gehen wir nach Brüssel. Rolf-Dieter Krause, ein Schuldenschnitt für Griechenland, das ist das zentrale Wahlversprechen von Alexis Tsipras. Mit welchen Reaktionen aus Europa muss er denn jetzt rechnen?
Na, ich denke, der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, hat die wahrscheinliche Linie gezogen, als er heute Abend mit Tsipras telefoniert. Er hat gesagt, selbstverständlich kann Tsipras damit rechnen, hier wie ein Regierungschef von einem ganz normalen EU-Mitglied behandelt zu werden. Aber er müsse auch wissen, dass Verträge einzuhalten sind. Und was den Schuldenschnitt, die Schuldenkonferenz angeht, da gibt es sicherlich im Europäischen Parlament einige, die dafür Sympathien haben, auch in der Kommission. Aber die wichtigen Spieler sind hier die Hauptstädte. Und da sind es nicht nur die großen Geberländer wie Deutschland, auch Holland und Finnland, sondern zum Beispiel auch die anderen Krisenstaaten, die da sehr zurückhaltend sind. Portugal hat eben enorme Anstrengungen auf sich genommen, Spanien genauso, Irland. Und die sagen, das soll nicht einfach vergebens gewesen sein. Die Griechen hätten da noch eine ganze Menge mehr zu tun.
Nun sehen viele, nicht nur in Griechenland, diesen Wahlsieg auch als Lichtblick für Europa. Stecken in diesem Ergebnis tatsächlich auch Chancen?
Mancher in Brüssel hofft darauf, denn erstens ist die alte Regierung ja nicht gerade ein Ausbund an Reformwille gewesen. Sie hat gespart, das ist richtig, aber die nötigen Reformen, um die Wirtschaft, den ganzen Staat wieder in Gang zu bringen, effizienter zu machen, wettbewerbsfähig zu werden, all diese Reformen sind nur sehr zögerlich angegangen worden, zum Teil nur unter äußerstem Druck angegangen worden. Da ist eine neue Regierung auch eine Chance. Zum anderen sieht man natürlich auch in Brüssel, dass die soziale Balance in Griechenland gefehlt hat und sein, dass es Syriza, der neuen Regierung, gelingt, jetzt nicht nur bei den kleinen Leuten zu sparen, sondern auch die Großen, die Wohlhabenden mit heranzuziehen.
Vielen Dank, Rolf-Dieter Krause aus Brüssel für diese Einschätzung. Und den Ausgang der Wahl in Griechenland kommentiert aus Athen Sigmund Gottlieb vom Bayerischen Rundfunk.
Nein, das ist keine Schicksalswahl für Europa und erst recht keine griechische Tragödie. Alexis Tsipras kommt und Europa bleibt. Alleinregierung oder Koalition, das Ergebnis ist logisch und zwangsläufig. Die Griechen haben mit dem Mut der Verzweifelten gewählt und gedacht, schlimmer kann es nicht mehr kommen. Sie hoffen, dass endlich einer den Fitz der Vetternwirtschaft zerreißt und den reichen Steuerhinterziehern das Handwerk legt. Sparzwang und Entlassungen haben nämlich nicht die Reichen getroffen, sondern die kleinen Leute. Reformen sind gut, aber eben nicht gegen das Volk. Soweit die Erklärung. Aber was jetzt? Jetzt muss er liefern, der junge linke Wilde mit dem starken Charisma. Seinen Wahlsieg verdankt er auch seinen radikalen Sprüchen und großen Versprechungen. Daran wird er ab heute gnadenlos gemessen werden, im eigenen Land, wo seine schlimmsten Gegner sitzen, mächtige Oligarchen, korrupte Politiker und Syriza, sein Chaosbündnis mit stark kommunistischer Prägung. Wie viel Freiheit werden die eigenen Leute ihm wohl lassen, wenn er in Brüssel verhandeln will? Dort wird er nämlich erfahren, was er wohl längst weiß. Wenn er die Reformen einstellt, werden sie ihm den Geldhahn zudrehen, auch wenn Draghis EZB-Beschlüsse erst einmal Druck von den Südeuropäern genommen haben. Er wird auch akzeptieren müssen, dass es keinen Schuldenschnitt für Griechenland geben wird. Das würde Milliarden kosten, auch Deutschland, und das ist mit der Kanzlerin nicht zu machen. Die Griechen sind müde und haben einen neuen Versuch gewagt. Das ist kein Grund zur Aufregung. Dieser Tag wird Europas Statik nicht verändern. Mag Tsipras auch von viel mehr träumen. Es bleibt, wie es schon seit langem ist. Alle kaufen sich Zeit und folgen dem Prinzip Hoffnung. Das wird dem Wahlsieger von heute nicht anders gehen.
Sigmund Gottlieb kommentierte. Sänger Roland Kaiser ist von der Musikliste so einiger Pegida-Anhänger gestrichen. Genauso der Rapper Casper. Sie hatten sich öffentlich gegen die Bewegung gestellt. Deswegen ist nun manch ein Patriot beleidigt. Nun könnten auch CDs von Herbert Grönemeyer im Müll landen. Denn er spielt morgen auf einem Bürgerfest in Dresden für ein weltoffenes Deutschland gegen Pegida. Irritierend ist allerdings, dass die Pegida ihre Versammlung auch deshalb von morgen auf heute vorgezogen hat, damit auch ihre Anhänger das Konzert besuchen können. Grönemeyer könnte morgen fragen, was soll das? Diese Bewegung ist schwer fassbar, ihre Wirkung laut Außenminister Steinmeier schädlich. Er sorgt sich um den Ruf Deutschlands in der Welt. Heute gingen mehr als 17.000 Pegida-Anhänger auf die Straße. Paul Pietras.
Es sind weniger geworden, die zu Pegida kommen, wirklich wenige sind es nicht. Gut 17.000 Demonstranten schätzt die Polizei in Dresden, knapp 8.000 weniger als vor zwei Wochen. Die da sind, haben sich nicht abschrecken lassen von Anschlagsdrohungen vor einer Woche, vom Rücktritt des Pegida-Gründers Bachmann wegen fremdenfeindlicher Sätze und auch nicht vom neuen Dialogkurs mit Politik und Presse. Erstmals gibt uns der Veranstaltungsleiter vor der Demo ein Interview. Pegida fühle sich bestätigt durch die neuen Töne mancher Politiker, so wie Sachsens Ministerpräsident Tillich. Er hat heute der Bundeskanzlerin widersprochen. Ja, Deutschland brauche mehr Einwanderung, aber nein, der Islam gehöre nicht zu Sachsen.
Die Äußerung finden wir so in Ordnung, weil viele aus verschiedenen politischen Kreisen hatten sich ja distanziert von dieser Aussage von Frau Merkel.
Der Politikwissenschaftler Werner Patzelt hört Pegida-Anhängern seit Monaten zu. Und dass jetzt auch Tillich Merkel widerspreche, sei vor allem ein Signal an unzufriedene Wähler.
Noch viel mehr Appell.
Und die Union müsse nachziehen, sagt Patzelt, seit sogar SPD-Chef Gabriel mit Pegida spreche.
Infolgedessen begreift offenkundig die Union, dass hier zum großen Teil ihre Wähler stehen, die sie zurückholen könnte, wenn sie sich auf ihre Anliegen einließe. Und genau so taktisch, strategisch verstehe ich das Signal des sächsischen Ministerpräsidenten.
Damit habe Pegida bereits einige Ziele erreicht, so Patzelt. Und genau dieser Erfolg könnte dazu führen, dass bald weniger Menschen auf die Straße gehen. Auf der Seite der Gegendemonstranten sorgt die Annäherung mancher Politiker für Unmut. Hier ist die Stimmung aggressiver geworden. Pegida-Demonstranten hatten es schwer durchzukommen. Die Polizei musste eingreifen.
Also wir haben keine festgenommen im Sinne von in Gewahrsam genommen. Wir haben allerdings 6 Personen, deren Personalien wir haben und die zurzeit auch vernommen werden.
Manche wollten es als Zeichen der Schwäche sehen, dass Pegida von Montag auf Sonntag ausgewichen ist. Die Organisatoren haben es anders gewendet. Sie wollten doch nur, dass auch ihre Anhänger morgen das Gegenkonzert für ein weltoffenes Dresden hören können. Und zum Schluss noch ein Zeichen an die Politik. 17.000 Pegida-Anhänger winken und sagen, wir sind noch da.
Nach dem Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Mariupol mit mindestens 30 Toten hat sich Bundeskanzlerin Merkel erneut für die Beilegung des Ukraine-Konflikts eingesetzt. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten mit Judith Rakers.
Merkel drängte in einem Telefonat Russlands Präsidenten Putin auf, die prorussischen Separatisten einzuwirken, um neue Eskalationen zu vermeiden. Das teilte Regierungssprecher Seibert mit. Dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko sprach die Kanzlerin ihr Beileid aus und nannte den Angriff auf Mariupol einen eindeutigen und durch nichts zu rechtfertigenden Bruch der vereinbarten Waffenruhe. In der Ukraine herrschte heute Staatstrauer.
Präsident Poroschenko rief heute angesichts der anhaltenden Separatistenoffensive den Nationalen Sicherheitsrat zusammen, um Maßnahmen zur besseren Verteidigungsfähigkeit des Landes zu beraten. Dann eine Schweigeminute für die Opfer des Raketenangriffs in Mariupol. Dort, so wird heute deutlich, erstrecken sich die Zerstörungen über eine Fläche von 1,5 Quadratkilometern. Im Zentrum der Zerstörungen ein kleiner Platz voller freiwilliger Helfer mit Zelten zum Aufwärmen. Die Raketen haben Fenster und Heizungen zerstört. Diese Menschen warten auf Folien, um ihre Wohnungen abzudichten. Die schwierige Frage ist, wo werden diese Menschen, vor allem Alte und Kranke, heute übernachten? Wir reden über Hunderte. Die einen bringen Kleidung, andere Freiwillige hacken Feuerholz, um die Zelte zu heizen. Wieder andere bringen Lebensmittel. Gleichzeitig wächst die Anspannung unter den Militärs, denn ihre Gegner scheinen sich auf einen Angriff der Stadt vorzubereiten.
Saudi-Arabien erhält nach einem Bericht der Bild am Sonntag vorerst keine Waffen mehr aus Deutschland. Das habe der geheimtagende Bundessicherheitsrat beschlossen, dem unter anderem Bundeskanzlerin Merkel und Wirtschaftsminister Gabriel angehören. Nach Angaben der Zeitung wurde die Lage in der Region als zu instabil eingeschätzt. Das autoritär regierte Saudi-Arabien ist für die deutsche Rüstungsindustrie einer der wichtigsten Kunden. US-Präsident Obama ist vom indischen Premierminister Modi empfangen worden, anders als sonst im Protokoll üblich, schon am Flughafen. Die beiden vereinbarten, bei der zivilen Nutzung der Atomenergie enger zusammenzuarbeiten. Bislang hatten US-Unternehmen damit gezögert, weil sie nicht von der Haftung bei Unfällen befreit waren. Morgen wird Obama als erster US-Präsident die Parade zum indischen Tag der Republik besuchen. In den französischen Alpen sind bei einem schweren Lawinenunglück 6 Franzosen getötet worden. Die Lawine erfasste die 4 Männer und 2 Frauen im Queyras-Massiv nahe der Grenze zu Italien. Die erfahrenen Skibergsteiger waren gestern zu einer Tour aufgebrochen. Ein Hubschrauber und Spürhunde waren im Einsatz. Inzwischen wurden alle Leichen geborgen. Die deutschen Biathletinnen haben die Weltcup-Staffel in Antholz in Südtirol gewonnen. Franziska Hildebrand, Franziska Preuß, Luise Kummer und Laura Dahlmeier siegten überlegen vor den Teams aus Tschechien und der Ukraine. Schlussläuferin Dahlmeier konnte nach 10 Treffern bei 10 Schüssen in aller Ruhe die Fahne über die Ziellinie tragen.
Nach dem kurzen Wintertraum gestern wurde es heute wettertechnisch eher schmuddelig. Können wir denn trotzdem weiter träumen von Schneeflocken und weißen Rodelbahnen, Claudia Kleinert?
Ja, können wir, Pina. Aber es dauert noch ein bisschen, bis das möglicherweise wieder wahr wird. Also es wird ein langer Traum. Ansonsten hat es sich erstmal ausgeträumt. Denn das, was jetzt kommt, ist milde Luft und das wird Regen sein. Sie sehen es, es geht viel zu weit nach oben in den Temperaturen. 4-5 Grad in Frankfurt am Main. Aber zum Monatswechsel könnte es 4.-5. Februar deutlich kälter sein. Ist noch nicht so ganz sicher, wie kalt es wird. Aber Temperaturen sinken dann wieder. Morgen Vormittag erstmal Regen aus Nordwesten, zum Teil auch der kräftigeren Art. In Bayern und Baden-Württemberg anfangs noch mit Schnee. Und am Nachmittag kommt dieser Regen weiter nach Südosten voran. Am Alpenrand ist es freundlich. Anfangs bei diesem Regen noch ein paar Flocken. Das geht aber dann im Tagesverlauf alles in Regen über. Temperaturen steigen nämlich auf 1-7 Grad. Und die nächsten Tage, Übergangstag am Dienstag, vor allem im Süden noch nass, sonst ab und zu Schauer. Am Mittwoch neuer Regen aus Nordwesten und dann Höchsttemperaturen. Meist 3-6 Grad. Also erstmal geht es bergauf und da ist kein Winter mehr drin.
Dankeschön, Claudia Kleinert. Ja, und das war's von uns. Im Anschluss sehen Sie Titel, Thesen, Temperamente und gegen 10:10 die Tagesschau. Wir sind morgen wieder für Sie da. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle Karin Mioska. Ihnen eine gute Nacht.